So, willkommen zurück bei den Bohrleuten im neuen Jahr. Hallo Stefan.
Hallo Marcel.
Ja, ich bin wieder da.
War nie wirklich weg, hast dich nur versteckt.
Ja, die Arbeit hat mich weggetrieben. Aber die Politikverdrossenheit hat mich zurückgetrieben zum Podcast. Oh. Naja, als Familie mit zwei kleinen Kindern in der Pandemie in Deutschland. Da wird es nicht besser mit dem Verhältnis zur hiesigen Politik. Wir haben heute wieder mal so ein bisschen so einen Gemischtwarenladen an Themen, über die wir reden wollen. Ich würde am Anfang mit einem ganz kleinen Thema anfangen oder beziehungsweise mit so einer Beobachtung, die ich interessant finde, weil ich mich auch beruflich mit Öffentlichkeit beschäftige und Struktur der Öffentlichkeit halt ganz viel zum Medienwandel mache, also auch einen Öffentlichkeitswandel hin von einer massenmedial geprägten Öffentlichkeit zu einer vernetzten Öffentlichkeit mache ich jetzt schon seit, weiß ich nicht, 15 Jahren oder so, ist das ein Thema, mit dem ich mich beschäftige. Und es ist ja immer ganz interessant zu beobachten, wie in der Debatte Öffentlichkeit wahrgenommen wird oder wie öffentlich kundgetane Positionen aus der Bevölkerung eingeordnet werden, ob sie gesehen werden, ob sie nicht gesehen werden. Also gerade Fridays for Future wird ja trotz seiner Größe immer noch, finde ich, unterrepräsentiert in ganz vielen Stellen in der Debatte oder auch noch klein geschrieben, klein geredet, aber das ist wieder was anderes. Was interessant ist, ist, dass natürlich ganz oft natürlich, also Demonstrationen sind ja ein Ausdruck von Position, ein kollektiver Ausdruck, um sich selbst sichtbar zu machen. Und es ist ja schon so, dass das Demonstrationen dann auch, ich weiß nicht, ob du das im Studium oder ob es da in der akademischen Welt gibt, es ja auch irgendwie einen ganz konkret oder gesagt, ne? Also eine Person, die auf der Straße ist, steht für, weiß ich nicht, 1000, die diese Position vertreten oder irgendwas. Gibt es ja irgendwie so eine Einordnung. Aber interessant ist, je nach Thema, wofür man da demonstriert wird, wird es anders auch in den Medien wahrgenommen. Also wir haben das bei Pegida damals gesehen, die trotz ihrer sehr viel kleineren Zahl sehr viel stärker medial präsent waren als zum Beispiel Fridays for Future. Und wir sehen es ja jetzt auch wieder bei diesen Corona-Maßnahmen, den Demonstrationen dagegen. Also ich nutze so einen RSS-Feed-Reader, InnoReader, und die haben irgendwann in der ersten Hälfte 2020 oder sowas, haben sie so eine Funktion rausgebracht, oder beziehungsweise haben sie kurz gezeigt, als Beispiel ihres Tracking-Features, weil man kann also Keywords tracken über verschiedene Publikationen hinweg. Und da haben sie so einen Corona-Tracker gemacht. Das heißt, da konnte man sich zum Beispiel Corona-Themen aus den Massenmedien, also jetzt, wenn man jetzt hier zum Beispiel in Deutschland ist, hat man dann so als Quellen so Tagesschau und Zeit und Süddeutsch und so etwas drin. Da kann man sich das so pushen lassen von denen. Und ich habe das damals eingerichtet. Deswegen bekomme ich jetzt zum Beispiel immer gepusht, wenn irgendwo über eine Demonstration von 1000 Leuten berichtet wird, die gegen Corona-Maßnahmen demonstrieren. Also wird ja wirklich jede kleinste Demonstration zu diesem Thema aus der Querdenker-Ecke wird medial begleitet. Jetzt nicht zwingend auf der Titelseite, aber da kommt immer überall irgendwo so ein kleiner Artikel. Und also ich finde das medial wirklich überrepräsentiert. Aber das eigentlich Interessante, die Beobachtung, die ich hier nochmal in den Raum werfen wollte, was ich interessant finde, ist, dass wir hier jetzt in dieser ganz konkreten Frage, so Impfen, ja, nein, und dieser ganze Debattensumpf, dass man da einmal eine Situation hat, wo diese schweigende Mehrheit, die eine andere Position vertritt, als der Teil der Bevölkerung, der sich sehr öffentlich und sehr laut bemerkbar macht, dass die auf einmal quantifizierbar ist. Ja, also du kannst ja jeden Tag gegenüberstellen, wie viele Leute auf die Straße gehen und wie viele Leute im Gegensatz dazu sich die erste Impfung, die zweite oder geholt haben oder sich haben boostern lassen. Und da sieht man zum ersten Mal, glaube ich, es ist, finde ich, ganz interessant. Es ist nicht irgendwie, weiß ich nicht, was man da daraus ziehen kann. Also außer vielleicht Mediendynamiken, also wie zum Teil auch wahrgenommen, wie thematisch was eingeordnet wird. Aber ich finde, fand das, als mir das aufgefallen ist, fand ich das ganz interessant, dass es mal so eine Situation ist, in der, ohne dass da jetzt die Mehrheit auch nochmal als Gegendemo losläuft oder irgend so etwas, dass es einfach quantifizierbar sichtbar ist, auch die Größenordnungen zwischen denen, die sehr laut für oder gegen etwas sind und denen, die eine andere Position haben, aber das dann nicht nochmal kollektiv, politisch, öffentlich irgendwie sich da sichtbar machen.
Ich kann dich völlig nachempfinden. Also dieses Gefühl von, da ist eine kleine Minderheit mit einer Position, die ich persönlich zum Kotzen finde, ob das jetzt Pegida ist oder ob das diese ImpfgegnerInnen sind, die da quasi diese überdimensionierte Aufmerksamkeit zu kriegen scheinen. Das ist ein Gefühl, das teile ich absolut seit 2015, seit dieser Pegida-Blödsinn losgegangen ist. Im Endeffekt habe ich das so ein bisschen als Dauergefühl. Und wie du schon sagst, ja, in den allermeisten Fällen ist die Mehrheit anderer Meinung. Ich habe nur, noch ein paar Problematisierungen hier mit drin. Das erste ist, bei fast allen Demonstrationen ist es so, dass diejenigen, die demonstrieren, eine Minderheitenmeinung sind, weil die Mehrheitsmeinung üblicherweise nicht demonstriert. Es gibt Ausnahmefälle davon, aber gerade in unserer pluralen Demokratie ist es eher selten. Ich meine, offensichtliche Ausnahmefälle wären natürlich sowas wie 1989 DDR oder sowas. Da hast du definitiv die Mehrheit auf der Straße. Wobei auch hier die Frage ist, die Mehrheit für was, ne? Weil das hat sich ja dann bei den Wahlen auch wieder gezeigt, dass die gedacht haben, sie wären eine Mehrheit für eine Reform der DDR und mussten dann ziemlich bösartig feststellen, dass sie die gar nicht hatten und dass das mehr so eine allgemeine Unzufriedenheit war. Aber ich denke, das kann man als Trend quasi schon sehen, dass Demonstration ist ein Mittel einer Minderheit, quasi per Definition, mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen, die Regel bestätigen. Und wir müssen aufpassen, glaube ich, dass wir nicht, weil wir die Meinung der Mehrheit dieses Mal vertreten, sozusagen, in den gleichen Fehler verfallen, den früher quasi immer die konservativen beziehungsweise rechten Teile der Bundesrepublik gemacht haben. Ja, wenn ich an solche Sachen denke wie 1968 oder Feminismus oder sowas, ja, das waren auch Minderheitenpositionen, die da demonstriert haben und gegen die wurde äußerst aggressiv quasi rumgehackt. Ja, also wenn ich da so an die Springer-Kampagnen denke oder so. Das Verrückte heute ist ja eher, dass die Springer-Kampagnen für die Minderheit sind. Letzten Endes und da quasi nicht für die Mehrheit sprechen, aber das führt schon wieder zu weit. Aber der Dinger ist eben quasi, dadurch, dass Demonstrationen ein übliches Minderheiten sich hörbar und sichtbar machen sind, haben die natürlich grundsätzlich ihre Berechtigung und müssen natürlich auch berichtet werden. Also würden die Medien nicht über Demos berichten, weil die Leute da in der Minderheit sind, dann hätten wir demokratisch gesehen ein Problem. Das quasi erst einmal als eine Einschränkung.
Kann ich da kurz reingrätschen, weil jemand ist, der in Berlin lebt. Ich lebe in einer Stadt, in der quasi jedes Wochenende, also aktuell weiß ich gar nicht, aber relativ lang ist es so gewesen, dass jedes Wochenende irgendwo ein bis mehrere Demonstrationen hier in dieser Stadt stattfinden. Und ich schwöre, ich weiß es nicht hundertprozentig, aber ich bezweifle, dass jede dieser Demonstrationen, die eine gleiche Größenordnung von den Teilnehmerzahlen erreichen, wie diese Corona-Demonstrationen, ebenso medial begleitet werden. Weil mir geht es um diese, was ich eigentlich auch damit ansprechen wollte, war auch mehr diese mediale Ungleichheit, was die Demonstration angeht, ne? Je nach Thema halt.
Das ist mir klar und ich meine, ich komme aus Stuttgart, hier sind Demonstrationen es gibt bestimmt auch welche, aber wir sind nicht ganz so demonstrationsfreudig wie Berlin und ich glaube, Berlin ist ein Fliegenschiss gegenüber Paris oder sowas. Das ist natürlich grundsätzlich klar, aber du machst, glaube ich, noch einen kleinen Kategorienfehler, weil diese ganzen Demos, die da regelmäßig in Berlin irgendwo durch die Gegend rennen, die mögen natürlich genauso groß sein wie die jeweiligen ImpfgegnerInnen-Demos in Berlin. Nur die anderen Demos finden halt ausschließlich in Berlin statt, während ImpfgegnerInnen hast du über die komplette Bundesrepublik verteilt. Ich glaube, das hier ist schon, da haben wir schon noch einen gewissen Kategoriendinger. Also wenn ich so eine Demo habe, was weiß ich, gegen die Räumung der Riga-Straße oder was auch immer jeweils abläuft, ist halt ein Berlin-spezifisches Thema. Dass das jetzt im Spiegel keine Aufmerksamkeit erfährt, ist nachvollziehbar, während diese Demonstrationen von ImpfgegnerInnen, egal welche Stadt ich da nehme, habe ich ja quasi immer nur einen Ausschnitt. Ja, weil die haben wir tatsächlich, die haben wir in Stuttgart, die haben wir in Dresden, die haben wir in Leipzig, die haben wir in Düsseldorf, die haben wir in Berlin, die haben wir in Hamburg. Ist völlig egal, wo ich in der Republik hinschaue, ich habe die überall. Und das macht es, glaube ich, schon grundsätzlich newsworthy. Und um quasi das Gegenbeispiel dafür zu geben, wenn ich ins Jahr 2019 zurückdenke, da hatten wir die ganzen Fridays for Future Demos. Und da war ich ein sehr großer Fan von Demonstrationen und fand es auch total gut, wenn die Medien darüber berichtet haben und fand, dass es grundsätzlich viel zu wenig war, was darüber berichtet wurde. Und das ist ja genau die Haltung, die Pegida-Leute hatten und die ImpfgegnerInnen jetzt haben, so dieses, wir werden nicht genügend repräsentiert und was wir quasi als völlige Überberichterstattung wahrnehmen, sehen die ja immer noch als so quasi so das absolut Notwendige beziehungsweise völlig unzureichend. Ich glaube, das hängt auch immer mit dem eigenen politischen Standpunkt zusammen. That all being said, es gibt definitiv einen Mechanismus, der bestimmte Themen und bestimmte Demonstrationen für die, zumindest für die massenmediale Rezeption attraktiver macht als andere. Und ich bin mir unsicher, welcher das ist. Ja, also ich bin ein bisschen vorsichtig, da einfach zu sagen, ja gut, das sind halt die rechten Themen. Ja, das würde vielleicht für Pegida zutreffen, aber zumindest bei der Impfgegnerschaft ist das ja so eine so merkwürdige Querfront, die sich da vereint, die entzieht sich ja wirklich jeder Links-Rechts-Logik. Deswegen, ich habe noch für mich keine Struktur gefunden, mit der ich erklären könnte, nach welchem Schema wird eine Bewegung, die demonstriert und die unzweifelhaft eine Minderheit darstellt, ob das jetzt Fridays for Future ist, ob das Pegida ist, ob das die Querdenker sind. Nach welchem Muster brechen die durch und nach welchem nicht? Und
jetzt das kann ich dir sagen. Je medienfeindlicher eine Demonstration ist, desto mehr findet sie in den Medien statt. Also man sieht es ja nicht an Fridays for Future. Das ist ja von allein objektiv von den Zahlen her, ist das ja eine ganz andere Dimension gewesen und immer noch und zum Teil und ja auch nicht zum Teil, sondern ist eine globale Bewegung, also auch etwas, was global stattfindet. Was Pegida und diese ganzen Corona-Maßnahmen gleich haben, ist, dass sie aus einer Ecke kommen, die ja auch ganz offen vor sich herträgt, dass sie der Meinung ist, dass sie von den Medien belogen wird. Und dann werden gerade in den redaktionellen Medien werden dann ganz viele, ich weiß gar nicht, inwiefern das auch den Redakteuren, Redakteurinnen dann auch bewusst ist, aber dann werden die sehr viel aufmerksamer und gucken sehr viel genauer auf diese Ecke hin und versuchen umso objektiver darüber zu berichten und das auch möglichst oft in ihren Medien drin zu haben. Der Journalismusprofessor Jay Rosen aus New York hat da mal eine sehr schöne Beobachtung gemacht, weil da natürlich diese ganze False Balance und sowas ist ja auch ein Riesenthema in den USA, gerade wie die Lügen der Republikaner den Aussagen der Demokraten gegenübergestellt werden, also auch was zum Beispiel Leugnen der Klimakrise angeht und so weiter und so fort. Und was er gesagt hat, ist, dass ganz viele Beiträge oder Inhalte in den Massenmedien auch immer gleichzeitig, ich glaube, dass wir sogar in der ersten Ausgabe da schon mal darüber geredet haben oder dass ich das da schon mal angesprochen hatte, dass das immer auch gleich so Beweisführung in der eigenen Unschuldsvermutung oder eigenen so eine Beweisführung ist, wie objektiv man selbst ist. Ja, also das heißt, je mehr jemand sagt, ihr objektiven Massenmedien, ihr tut nur so, ihr lügt nur, ihr wollt gar nicht über uns berichten und ihr findet und seid alles parteiisch und so weiter, umso eher schafft man es dann auch, in die Berichterstattung reinzukommen, weil der Journalismus ja sowieso auch vom Geschäftsmodell her und so unter Beschuss steht und so weiter und auch dann krasser Wandel in der Branche stattfindet und natürlich auch der Wandel in der Öffentlichkeit alles. Da gibt es ein Bedürfnis bei den Journalisten, Journalistinnen dann genauer hinzuschauen und es ist ja schon auch so, dass die Axel Springer-Ecke ausgeblendet, dass glaube ich auch die Mehrheit der deutschen Journalistinnen und Journalisten auch wahrscheinlich eher nicht wirklich links sind, aber eher links von der Mitte einzuordnen sind und deswegen auch sehr viel kritischer auf ihr eigenes Lager schauen und sehr viel mehr darauf schauen, dass sie das andere Lager oder das vermutlich andere Lager umso stärker dann auch in die Berichterstattung raufzunehmen und da versuchen, denen auch möglichst Raum zu geben. Und ich glaube, dass das diese Linie ist, wenn so eine Demonstration stattfindet, die ein Thema hat, das schon auch in dem Land auch eine Debatte auslöst, egal wie sinnlos die Debatte ist, und dann gleichzeitig da ein Lager ist, das sehr medienfeindlich ist, dann findet es in den Medien statt.
Ich meine, das ist ja grundsätzlich erstmal ein gesunder Reflex. Das ist ja eigentlich eine Stärke unseres Mediensystems, dass quasi der Instinkt der Leute ist, wenn ich nicht zustimme, dann gucke ich, dass ich da genau hinschaue und entsprechend, dass meine eigenen Biases nicht durchgehen, dass ich da Repräsentation gebe. Ich meine, das ist ja an und für sich, wäre das schön, wenn das alle so machen würden. Ich sehe das jetzt weniger bei Riga Straßenbesetzung, schöne Wohnen enteignen und so weiter bei der Springerpresse, aber das sei mal dahingestellt. Wir haben diesen Both-Side-Rismus irgendwie nie, wenn es um die radikal-linken Themen geht. Gar nicht, dass ich den da haben möchte, weil ich bin kein radikal-linker, aber es fällt halt schon auf. Naja. Da erstreckt sich es irgendwie nie drauf. Wir haben quasi rechts von der Mitte, nicht rechts, sondern wirklich nur quasi in diesem Rechts-Links-Spektrum, rechts von der Mitte, ich nenne sie mal rechtsbürgerlich oder konservativ oder wie immer, haben wir auch mehr als nur die Springerpresse. Ich meine, die FAZ würde ich auf jeden Fall da auch noch mit in den Topf schmeißen. Ja, wir haben so Sachen wie Cicero oder so. Also es ist, ich würde nicht in dieses Narrativ kaufen von wegen die linksgrünen Medien gedöns. Ja, die Mehrheit ist definitiv eher links als rechts der Mitte. Aber letztlich sind fast alle Journalistinnen sehr, sehr mittig. Ja. Also wir reden hier über wirklich kleine graduelle Verschiebungen, wenn man sich das komplette zur Verfügung stehende Spektrum anschaut. Weder die radikale Rechte noch die radikale Linke haben in irgendeiner Art und Weise große Vertretung in den Leitmedien. Die sind insgesamt einfach wahnsinnig mittig. Und da ist dann eine Mehrheit, was weiß ich, so gefühlt irgendwie 60% oder sowas, dürfte Mitte links sein, vielleicht von mir aus bis zu 65% hoch oder sowas. Aber es ist nicht so, als ob ich nicht ein groß gefächertes Angebot hätte, dass ich da grundsätzlich, solange ich in diesem Mitte-Konsens drin bin, finde ich eigentlich für alles was. Stressig wird es für die Leute eigentlich immer erst, wenn sie aus diesem Konsens rausfallen. Aber dann gehören sie auch zu einer Minderheit und konsumieren dementsprechend Minderheitenzeitungen, was weiß ich, Junge Welt, Neues Deutschland, Junge Freiheit und wie sie alle heißen. Auch für die Leute gibt's ja was im Endeffekt.
Ja, ich fand das halt, wie gesagt, ich fand das interessant, da diese Gegenüberstellung zu haben, der Leute, die sich aktiv impfen lassen und Leute, die dagegen auf die Straße gehen. Wie soll ich sagen, die Leute, die sehr laut, auch zum Teil, also zumindest mit einer großen Schnittmenge von rechts dann kommen, dass die von den Medien und auch von der Politik sehr viel stärker wahrgenommen werden und zum Teil auch hofiert werden, als das jetzt, sagen wir mal, bei der Mehrheit der Bevölkerung der Fall ist. Und das ist auch nochmal so etwas, das ist schon eine sehr bizarre Dynamik, finde ich, wo man auch immer dann, wo ich mich auch frage, wer jetzt Anfang 2021 gegen Corona-Maßnahmen, oder auch ganz konkret gegen Impfen auf die Straße geht oder gegen eine Impfpflicht, so jemand, egal wie sehr man diese Gruppe hofiert, was man da macht, das ist der kleine Teil der Bevölkerung, der nicht erreichbar ist.
Ja, es sind halt doch relativ viele Leute. Ich würde noch also in keine Mehrheit oder auch nur annähernd, aber es sind halt doch diverse Millionen immer noch. Deswegen würde ich auch als weitere Ergänzung hier noch anbringen für diese Frage quasi, warum sind manche Minderheiten relevanter als andere? Ich mache nochmal den Vergleich auf zwischen Pegida und Querdenkern einerseits und Fridays for Future andererseits, einfach weil das die jüngsten Entwicklungen sind. Wenn ich gucke bei Pegida und bei den Querdenkern, da habe ich im Schnitt etwas ältere Leute als bei Fridays for Future. Und damit habe ich gleich zwei wichtige Faktoren. Das sind nämlich einerseits diejenigen Leute, die Zeitungen kaufen, weil junge Menschen kaufen keine Zeitungen. Die sind also als KundInnen völlig irrelevant. Und junge Menschen gehen auch nicht wählen. Also so im Schnitt. Ja, die Wahlbeteiligung unter jungen Menschen ist katastrophal. Während die Wahlbeteiligung unter querdenkenden Rentnern und ausländerhassenden Rentnern ist halt leider relativ hoch. Ja, und
die sind aber auch viel mehr Leute, das muss man auch noch dazu sagen.
Ja, das kommt noch dazu. Das heißt, wenn die quasi hier ein Segment der Bevölkerung vertreten sozusagen, das ist halt gleichzeitig für die Politik als wählenden Reservoir interessant und das ist für die Zeitungen als ein Kundenreservoir interessant, während es jetzt eben so Leute wie die Fridays for Future Demonstrierenden nicht sind. Das sind aber auch Leute, die gegen die Besetzung der Rigaer Straße demonstrieren, die für die Enteignung von diesen Konzernen demonstrieren. Die sind alle per Definition fallen die raus für diese Konsensgesellschaft als KundInnen und Wählende. Und das tun die Querdenker und die Pegida-Leute nicht. Ne? Weil ich kann mir problemlos vorstellen, dass die sich die Bild-Zeitung kaufen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die kommunistischen Demonstrierenden die Bild-Zeitung kaufen. Ja, das passiert einfach nicht. Genauso kann ich mir problemlos vorstellen, dass die QuerdenkerInnen am Schluss ihr Kreuz dann doch bei der CDU machen oder bei der SPD oder wo auch immer. Vielleicht sogar bei den Grünen aus blanker Gewohnheit, was weiß ich. Ja, während ich mir das bei den krasseren, randständigen Bewegungen eher nicht vorstellen kann. Hm. Und ich denke, solche Mechaniken spielen da schon unterbewusst auch mit rein. Aber das ist jetzt alles so ein bisschen Küchentischpsychologie. Das ist sehr schwer auf einen Nenner zu bringen.
Ja, aber man muss ja auch manchmal einfach mal laut nachdenken über solche Themen. Was in dem Zusammenhang, wo ich ja noch an denken muss, als du das erzählt hast, ist ja quasi so eine Parallelgesellschaft, die wir hier sehen, die einfach so aus diesem generationsbedingten Schnitt, was die Mediennutzung angeht. Und was mir da jetzt gerade noch aufgefallen ist, war die Zahl, die jetzt letztlich rumging, halt, dass die alte Bundesregierung von dem Budget, das sie hatte für die Werbung fürs Impfen, glaube ich, dass da insgesamt 2,2% in Social Media geflossen sind, was ich auch sehr bezeichnend fand.
Die Hälfte ging an diese kassenärztlichen Infotelefone, ne? Die ja im Endeffekt wirklich ausschließlich Rentner und Rentnerinnen betreffen. Das ist, also da kann man schon die Prioritäten klassen. Ich meine, es macht auch Sinn, dass man hauptsächlich die alten Menschen anspricht. Von daher ist die Schieflage schon mit erklärbar und Oma Sieglinde benutzt halt kein Instagram. Aber es ist auffällig, wie die Prioritäten.
Es ist schon extrem. Also das muss man schon sagen, ne? Also nach all den Debatten der letzten Jahre, also auch nach den Nutzungszahlen, was Social Media auch hierzulande angeht, also ganz ganz konkret Facebook und so weiter, und wie wichtig das ist und was das alles macht mit uns als Gesellschaft und so weiter. Und dann haben wir eine Pandemie und die Regierung sagt, na, da gehen wir mal 2,2%, können wir da schon mal in dieses Feld reingeben.
Das ist definitiv zu wenig, gar keine Frage.
Und das ist schon, das ist ja die alte Bundesregierung, die ja auch Dienstwegen mit Faxanschluss bestellt hat und so etwas. Da passt ja wirklich alles zusammen.
Es ist eine Vollkatastrophe. Da müssen wir jetzt einfach echt auf Holz klopfen und hoffen, dass da sich jetzt einiges verbessert in den nächsten 2-3 Jahren. Ich meine, ich erwarte mir jetzt keine sofortigen Wandel, aber dass da zumindest ein Paradigmenwechsel stattfindet, wäre ja schon, wäre schön.
Das ist ja wie was du ja, glaube ich, in der ersten Ausgabe also so gesagt hattest, ne, dass man der Union, also auch der SPD, eigentlich lange Zeit in der Opposition wünscht, damit sie sich erneuern kann. Und gerade bei der Union ist es ja ganz offensichtlich sehr, 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 sehr dringend nötig gewesen. Also es ist ja, wer sich 2021 in einem, ich weiß gar nicht, ist das Wirtschaftsministerium gewesen? Also was dann auch für die Kommunikationstechnologie auch zum Teil auch so zuständig oder irgendwas, wer sich da einen Dienstwagen mit einem Faxanschluss bestellt, das ist ja eigentlich wäre es ein schlechter Witz im deutschen Kabarett, was man sich nicht angucken kann, weil es nicht lustig ist, weil es so absurd ist, dass man da gar nicht, das kann man ja gar nicht mehr überhöhen, so eine absurde Situation. Und da, also ich bin halt nur ein bisschen, ja, ich weiß nicht, ob wir mehr als 4 Jahre ohne Union in der Bundesregierung haben werden, aber man würde es uns und der besten Opposition, die Deutschland je hatte, einfach wünschen.
Ja, ja. Ich mag die beste Opposition, die Deutschland je hatte. Ich finde, da ist sie gut aufgehoben.
Die sollten wir sehr lange haben.
Das würde uns allen gut tun. Ja, absolut, absolut. Ich würde noch einen letzten Gedanken zu dieser Demonstrationsgeschichte unterbringen wollen, bevor wir da wegspringen können. Was mich quasi persönlich gerade immer wieder als so nagende Stimme quasi im Hinterkopf ist, ist schlichtweg die Tatsache, dass alle Seiten sich grundsätzlich zu wenig repräsentiert fühlen und der Überzeugung sind, dass die jeweils andere Seite total gepusht wird. Und das kann nicht sein, dass alle recht haben. Es ist jetzt natürlich möglich, dass wir viel cleverer sind als die andere Seite. Es ist aber auch einfach möglich, dass insgesamt doch neutraler und objektiver berichtet wird, als wir das quasi, als das die Leute, die drinstecken und die ihre persönlichen Überzeugungen da quasi mit reinbringen. Und ich meine, wir fühlen ja zwangsläufig alle ziemlich hart in die eine oder andere Richtung bei diesen Themen, weil das sind Wertedebatten und die berühren alle und jeden und unseren kompletten Alltag, in unserem Fall auch noch unsere Kinder mit, ja. Da hat eigentlich jeder eine ziemlich festgefasste Meinung und Ich würde zumindest das Tor zu der Möglichkeit offen lassen wollen, dass da insgesamt die Medien tatsächlich einen besseren Job machen, als es gerade aussieht. Aber das werden wir erst in ein paar Jahren mit Hindsight quasi sehen können. Aktuell teile ich deine Frustration völlig. Ich, wie gesagt, ich versuche mir nur immer wieder, mich so, vielleicht stimmt's auch nicht, ja, aber ich fühle es genauso. Aber Gefühle mögen täuschen. Das ja. ist, glaube ich, alles, was ich als Vorsichtsmaßnahme da lassen möchte.
Ja, das ist immer angemessen, auch die eigenen Gefühle und Positionen noch immer wieder zu hinterfragen und zu fragen, ist das wirklich, stimmt das wirklich, was ich hier, also auch die eigenen Prämissen noch immer wieder auf die Prüfung stellen und sagen, kann das wirklich so sein? Wobei das ich finde halt, dieses Thema, sowohl die Pandemie als auch die Klimakrise, sind beides Themen, die so groß sind und so bedeutend sind, also gerade die Klimakrise, da geht es ja wirklich an die Zivilisation selbst dran. Das sind Themen, bei denen ganz viel, an ganz vielen Stellen, finde ich, überdeutlich wird, was zum Teil so die, ich sag mal so, man könnte positiv sagen, die Praktiken der Politik sind, und man könnte negativ sagen, die Taschenspielertricks. Ja, also was zum Beispiel die Umkategorisierung von Gas als Erneuerbares und sowas angeht. Ne? Wenn man halt irgendwas, wenn man da nichts ändern kann oder es zu schwierig ist, weil da zu viele Stakeholder sitzen oder vielleicht schon zu viele Kosten reingelaufen sind und zu viel Rattenschwanz hinten dran ist, dann kategorisiert man es einfach um. So wie der, jetzt habe ich ja neulich, da habe ich die Zahlen nicht, aber was ist, man hat ja auch in Deutschland jetzt, hat man ja den Breitbandanschluss in Deutschland, ist er ja jetzt auf irgendwie, weiß ich nicht, wie viel Kilobit, dann wird man in Deutschland als Breitbandanschluss gezählt, damit wir wenigstens irgendeine Zahl vorzeigen können, die nicht völlig peinlich ist. Also man kategorisiert das dann einfach um solche Sachen. Und so etwas ist halt auch bei so einem großen Thema, finde ich, kann man auch sehr gut auch in der öffentlichen Debatte auch Dinge sehen oder da wird auch deutlich, finde ich, welche Personen der Öffentlichkeit die Dinge, die sie sagen, auch wirklich, ich sag mal, ganz banal durchdacht haben und welche einfach nur in einem eng gesteckten Rahmen sich bewegen und einfach Sinne weiterquatschen. Also im Sinne von, ich habe mir wirklich Gedanken darüber gemacht und ich habe mir keine Gedanken darüber gemacht. Ich selbst mache jetzt seit Mitte der Nullerjahre mache ich jetzt Internetthemen. Und da war schon von da, das habe ich schon relativ früh festgestellt, dass ganz viele Leute einfach, wenn sie nicht den Kompass haben von Dingen, die, na, also wenn man zum Beispiel ein Medienredakteur ist, dann kennt man Hörfunk und Fernsehen. Und beim Fernsehen gibt es privat und da gibt es öffentlich-rechtlich. Und das kennt man dann, seit man vor 30 Jahren studiert hat und hat das da gelernt, wie das alles funktioniert. Und jetzt kommt einfach mal so ein Internet und dann muss man draufschauen und dann muss man mit anderen Kriterien reingehen und muss grundsätzlich nochmal drüber nachdenken. Was ist ein Medium? Welche Eigenschaften hat ein Medium? Welche Grenzen? Welches Potenzial? Was macht es mit den Konsumenten und mit denen, die da interagieren? Was kann das auch auf der Unternehmensseite bedeuten? Und so weiter und so fort. Und da ist mir sehr deutlich damals schon aufgefallen, also war zum Beispiel immer sehr, sehr faszinierend zu sehen, dann da im FAZ-Feuilleton wird groß mit dem Kant-Zitat eingestiegen und dann die wirklich intelligente These aufgestellt, dass im Internet nur Quatsch ist, es sei denn, man zieht sich auf ein kleines Nischenforum zurück oder so ein Blödsinn. Ja, also wirklich, wirklich banalste Sachen, die dann da dargelegt werden, wo du merkst, da hat die Person sich vielleicht nicht so viele Gedanken über die Essenz dessen gemacht, worüber sie jetzt spricht. Und das fällt mir jetzt auch sehr viel stärker, also ist mir jetzt jetzt auch bei der Pandemie auch stark aufgefallen, wo man ganz klar auch Leute auch einfach aussortieren kann, die dann einfach Blödsinn reden, weil sie denken, sie wüssten irgendetwas von, nicht nur Virologie, sondern auch zum Beispiel auch, was ich wirklich auch faszinierend fand, ist jetzt diese wirklich wahnsinnige Freiheitsdebatte, wo die ganze deutsche Öffentlichkeit so tut, als wenn es keine philosophischen Debatten darüber gibt, was Freiheit bedeutet und wo die Freiheit des Einzelnen aufhört zum Beispiel. Ja, also so ganz banale Dinge, die dann einfach auf einmal ausgeblendet werden. Und ich finde, das waren das schon, man sieht es halt auch bei der Klimakrise dann auch wieder. Und ich finde, das ist schon bei diesen Themen, da werden so Sachen offengelegt, die sonst, glaube ich, wenn die Stakes nicht so hoch sind, aus welchen Gründen auch immer, nicht so einfach so sichtbar werden.
Ja, hör mir auf mit dieser infantilen Freiheitsdebatte. Ich habe da jetzt erst kürzlich einen Artikel drüber verfasst, wie sehr mich das anbläht auf, nicht, dass diese Debatte stattfindet, weil eigentlich wäre die ja total spannend. Ich habe jetzt hier in den Bohrleuten auch schon zum Beispiel mit dem Stefan Pietsch einen ganz eigenen Podcast zu dem Thema gemacht.
Ja, muss ich gestehen, ich habe es gar nicht gehört, weil ich da arbeite. Und als ich das schon gelesen habe, dachte ich schon, ach nee.
Ja, aber auf jeden Fall, dieses Niveau ist so unglaublich unterirdisch. Ja. Wie du schon sagst, da wird im Endeffekt so, da tun Leute so, als wären sie die Ersten, die über die Ethik der Freiheit diskutieren. Und man entdeckt quasi alles neu. Ich fühle mich da teilweise, wie als wäre ich in so einer, was weiß ich, so 11., 12. Klasse Ethik-Grundkurs oder von mir aus auch.
Das ist ja noch viel zu positiv.
Ja, Studium pro Seminar, wo zum ersten Mal die Leute ernsthaft irgendeine Quelle gelesen haben und dann so, boah, mind blown. Oder ich habe gerade zum ersten Mal Matrix gesehen. Hast du schon mal drüber nachgedacht? Ja, das ist ungefähr so dieses Niveau, auf dem wir hier gerade rumoperieren. Ja. Was das alles? Also es ist ein Trauerspiel. Ja, wirklich. Und das ist völlig unabhängig davon, welche Position ich in dem Ding einnehme. Ich finde einfach nur das Niveau katastrophal. Aber wir waren eigentlich bei einem ganz anderen Thema stehen geblieben, nämlich bei dieser Geschichte, wo du gesagt hast, mit Taschenspielertricks und so. Und ja, natürlich, diese Taschenspielertricks, die gibt es schon, seit es Politik gibt. Und über die beklagen sich Leute, seit es Politik gibt. Ich fürchte nur, gerade die Tatsache, dass es das schon immer und ewig gibt, zeigt uns, dass die irgendwie zur Politik dazugehören auf eine gewisse Art und Weise. Und ich denke, der Zusammenhang ist der zu dem Thema, über das du auch heute noch reden wolltest, nämlich die Grenzen der Machbarkeit letzten Endes. Weil diese ganzen Taschenspielertricks, die kommen ja immer dann zum Tragen, wenn wir diese Grenzen erreicht haben oder glauben, sie erreicht zu haben. Ja, weil wenn ich zum Beispiel jetzt so ein Grünen-Politiker bin und ich muss mir die Frage stellen, bin ich bereit, Nuklearenergie als eine grüne Technologie zu zertifizieren, um quasi diese Ziele zu erreichen. In dem Moment bin ich ja quasi auch automatisch an einer Machbarkeitsdebatte, nämlich was ist meine Alternative? Ich kann natürlich sagen, ja, das ist alles Quatsch und so erreichen wir unser Ziel nicht und das stimmt alles nicht und dann kann ich einmal mit dem Fuß aufstampfen, aber davon wird ja die deutsche Wirtschaft nicht grüner. Ja, sondern ich habe halt einfach dieses Thema, dass an einem bestimmten Zeitpunkt ich in der Politik nicht weiterkomme, wo ich quasi sagen muss, so bis hierher konnte ich quasi etwas erreichen mit meinen Anteilen gegen alle existierenden Veto-Spieler und so weiter und so fort. Und das ist quasi Ende der Fahnenstange und an der Stelle muss ich einstreichen, was auch immer ich habe und live to fight another day gewissermaßen. Und diese ganzen Taschenspielertricks, die sind ja im Endeffekt für diesen Moment da. Und über diese Taschenspielertricks regt man sich natürlich immer auf als derjenige, der quasi für dieses Thema brennt, weil man ganz genau weiß, dass es ein Taschenspielertrick ist, weil man ganz genau weiß, dass man hier jetzt gerade im Endeffekt gebeten wird, was zu schlucken. Ja, und dieser Taschenspielertrick ist ja letzten Endes nur eine Erlaubnis, dieses Ergebnis zu schlucken. Ja, ich bekomme ja quasi, wenn zum Beispiel jetzt der Habeck sich hinstellt und sagt, hier, wir haben jetzt diesen tollen Deal gemacht, auf der einen Seite 2% der deutschen Fläche für Windkraft und auf der anderen Seite Nuklearenergie grün, wir haben unser Ziel erreicht. Ja, dann ist es für mich als grünen Sympathisant, ist es dann die Erlaubnis zu sagen, jawohl, Ziel erreicht, ich kann das akzeptieren. Und das ist halt für den politischen Prozess absolut notwendig, weil wenn quasi jede Seite immer auf den Maximalforderungen beharrt, die sie aber nicht durchsetzen kann, dann haben wir ein gigantisches Problem. Und die Taschenspielertricks sind essentiell dafür, um dieses Problem zu vermeiden. Das ist im Endeffekt deren gesellschaftliche Funktion. Das ist genauso, wie wenn mich jemand fragt, hey, hast du Lust, heute Abend ein Trinken gehen? Und ich sage, nee, ich habe keine Zeit. Natürlich habe ich Zeit. Ich könnte mir die Zeit nehmen. Ich will sie mir nur nicht nehmen. Weißt du, was ich meine? Das sind so diese kleinen sozialen Lügen, die wir uns jeden Tag erzählen. Das ist alles eine Frage der Priorität. Und genauso ist es bei diesen Taschenspielertricks auch. Das ist im Endeffekt nur eine Art zu sagen, sorry, hier geht's gerade nicht weiter. Und eine Möglichkeit für mich als Staatsbürger und als Wähler, das zu akzeptieren und meinen Frieden damit zu machen. Das werden nie alle tun, aber üblicherweise tut's die Mehrheit, weil ihr glücklicherweise dann der Tribal Instinct da quasi reinhaut und ich dann mit Right or Wrong My Party quasi mitgehe sozusagen. Ja, wir sehen das ja auch ganz rapide gerade bei der CDU, wo jetzt der Merz einfach an einigen Themen einfach eine 180-Grad-Wendung vollzogen hat und die Partei macht das einfach mit. Die Partei akzeptiert gerade Dinge von Friedrich Merz, darüber haben die AKK gestürzt. Und jetzt ist das alles völlig okay. Ja, und das sind auch Taschenspielertricks letzten Endes. Aber die befrieden den demokratischen Prozess. Die sind, so nervig sie für einen auch immer sind, die sind notwendig, fürchte ich.
Würde ich so allgemein gesprochen nicht unterschreiben. Also zum einen würde ich sagen, Gas zu einem nachhaltigen Energiequelle zu kategorisieren, ist keine kleine Lüge. Also es ist schon eher was Größeres. Also kann man also nuklear kann man nochmal ausblenden. Das ist nochmal ein anderes Thema, wo man auch geteilter Meinung sein kann. Aber bei Gas, da geht es ja dann wirklich, also das ist ja einfach etwas, was Emissionen produziert. So, und das ist ja auch bei einem Thema, deswegen meinte ich ja auch vorhin, ne, so Sachen, die dann halt einfach bei diesen größeren Themen dann einfach sichtbar werden, das kann man an einer anderen Stelle vielleicht schlucken, aber wenn es bei einem Thema geht, wo es dann konkret um unsere Zukunft geht, um die Zukunft unserer Kinder und grundsätzlich wie, was, in welchem Ausmaß dieser Planet noch lebenswert sein wird, dann ist das einfach mal nochmal ein anderes Kaliber. Und zum anderen ist es auch etwas, wo man, glaube ich, auch noch mit dazu sagen muss, dass es halt einfach ein Weg ist für Politiker, eine Scheinlösung zu präsentieren, ohne die Arbeit dafür gemacht zu haben. Und da kommen wir oft auf dieses Breitbandthema zurück. Ne? Also da müssen wir, glaube ich, hier nicht groß darüber reden, weil es für ein absolutes Desaster die 16 Merkel-Jahre gewesen sind für die Digitalisierung in Deutschland. Also ganz konkret auch für den Ausbau, für den Breitbandausbau. Wir sind immer, wenn es Aufzählungen gibt, im europäischen Vergleich ist Deutschland ganz, ganz hinten. Wir sind da auf zweit- oder drittletzten Platz, was Breitbandausbau angeht. Und damit sind explizit auch alle osteuropäischen Länder damit drin. So. Und da ist natürlich, und statt dann irgendwie, statt dass der Andy mal seine Ärmel hochgekrempelt hat oder einer seiner CSU-Kollegen vorher oder wer auch immer, macht man einfach eine andere Kategorisierung. Und die ist natürlich viel, viel einfacher. Einmal, ich packe das mal in die Schuhe, ich suche das auch nochmal raus. Muss mal gucken, wo das war, wie viel oder wie wenig Kilobit das waren, mit denen jetzt so Breitband hierzulande kategorisiert wird. Also das ist keine Befriedung. Ne? Also das ist halt einfach nur etwas, man hat sich halt jedes Jahr immer wieder völlig absurd hohe Ziele gesteckt, einfach weil man auch das Thema überhaupt nicht ernst genommen hat, sich gar nicht die Zahlen konkret angeguckt hat, was man überhaupt erreichen kann. Und irgendwas musste man dann doch mal vorweisen und das ist dann halt völlig realitätsfreie Zahlen, die dann da genannt werden. Und da ist es halt konkret einfach etwas, wo gar keine Arbeit reingesteckt wurde und dann dieser sehr bequeme Weg einfach gegangen wird. Und das ist ja bei so etwas auch immer, glaube ich, deswegen wird es gemacht und das ist natürlich auch so eine Gefahr, wenn da keine Konsequenzen damit verbunden sind, ist es halt ein sehr, sehr bequemer Weg für die Politik, einfach jeder Arbeit aus dem Weg zu gehen.
Ja, völlig. Ich meine, der Witz an der Sache ist, dass es natürlich trotzdem eine Befriedung ist, weil die meisten Leute ja sich gar nicht genug auskennen. Ne? Du gehörst zu einer relativ kleinen Schicht, die genug in den Themen drin ist, um mit dem Breitband-Dingern was anfangen zu können und um da überhaupt einen Vergleich zu haben. In dem Moment, wo die Bundesregierung quasi raushaut, hier, wir haben jetzt so und so viel Prozent Breitbandabdeckung, ist es für, ich sag mal echt, 90-95% der deutschen Bevölkerung okay. Und ich meine, das ist ein Problem, weil es ist nicht okay, aber die Leute empfinden das als okay.
Und, naja, bis der Netflix-Film nicht lädt.
Ja, richtig, aber der lädt ja. Das ist so ein bisschen das Thema. Das deutsche Internet ist zwar kacke, aber es ist immer noch, es langt halt. Ja, es reicht gerade so und die Leute kennen es nicht gut. Das ist halt das Nächste. Das ist wie wenn du immer nur so mittelmäßiges Vanilleeis isst, dann hast du überhaupt keine Ahnung, was es sonst noch für Eissorten gibt. Und so ist es bei uns mit Internet ungefähr. Ja? Die Leute wissen ja gar nicht, was sie nicht haben. Letzten Endes. Deswegen funktioniert die Befriedung hier halt auch so sehr leicht. Und beim Klimawandel haben wir halt ein ähnliches Problem, weil auch hier, wir wissen schlichtweg nicht, was wir haben sozusagen, also wie problematisch der ganze Kram ist. Und ich würde gerade beim Klimawandel sagen, da haben wir auch noch immer ein massives, das klingt jetzt immer so herablassend, aber wir haben noch ein massives Bildungsproblem, weil bei den meisten Leuten konzeptuell noch nicht wirklich eingesunken ist, was das eigentlich konkret bedeutet mit Emissionen und wie das alles zusammenhängt. Ja, wenn du den, wenn du da eben sowas sagst wie, ne, wir kategorisieren das Erdgas als grün, dann ist das erstmal so, ja, okay, macht halt. Ja, das ist so eine technische Geschichte. Damit lockst du keinen Hund hinter dem Ofen vor. Das ist wie wenn ich sage, DIN A4 ist jetzt DIN A5. Okay. Ja, das sind solche rein technischen Kategorisierungen. Was da tatsächlich dranhängt, ist unglaublich schwer zu durchschauen. Und es gilt ja für viele von diesen technischen Debatten, ja, als so Experten und Expertinnen debattiert man sehr gerne mit Herzblut diese Details und hat gar keinen Blick mehr dafür, dass die meisten Leute überhaupt nichts damit anfangen können. Und ja, ich denke, dass das eben auch noch ein Problem ist, das da reinspielt.
Ja, absolut. Also klar, ne? Also wenn deswegen funktioniert es ja auch, ne? Weil je weiter weg du von dem Thema bist, desto weniger erkennst du es und desto weniger nimmst du es als das wahr, was gemacht wird. Und das ist klar, ist ja auch eine Aufgabe der Medien, das dann irgendwie verständlich zu machen oder auch einzuordnen, in den Kontext zu geben. Und damit steht und fällt es dann halt einfach auch, ne? Mit der entsprechenden öffentlichen Begleitung.
Weswegen halt auch Pegida und Querdenker und so weiter viel mehr Aufmerksamkeit haben, weil das ist super easy zu verstehen. Mhm. Impfpflicht ja oder nein, kapiert jeder. Dürfen die braunen Menschen hier ins Land kommen oder nicht? Das kapiert jeder. Das ist super easy zu verstehen. Während eben diese, schon allein diese Klimakrise, selbst die, das ist alles so abstrakt im Verhältnis, dass Fridays for Future überhaupt jemals so erfolgreich geworden ist. Das ist ja wirklich echt Greta Thunberg zu verdanken. Ja, das ist, glaube ich, immer noch unterbewertet, was für eine epochale Figur die Dame ist. Ja. Also was die da gemacht hat, wenn man eben bedenkt, was für ein abgehobenes Thema das letzten Endes ist. Oder denk an Stuttgart 21, das verstehe ich. Bahnhof oben oder Bahnhof unten? Ja, Schienen oder nicht Schienen? Das kann jeder verstehen. Während die Frage von Atomkraft, wie wird das gemacht und erlauben wir diese kleinen Supermeiler, die es da jetzt angeblich geben soll, und das ist alles so technisches Blabla, dafür wähle ich. Ja, damit ich mich mit sowas nicht befassen muss. Damit werde ich niemals Leute mobilisieren können. Das ist ausgeschlossen. Dafür sind es viel zu kleinschrittige, kleinteilige Themen. Und das Gleiche gilt halt letzten Endes auch für Breitbandausbau. Ja, das sind alles so Detailgeschichten, die interessieren, abgesehen von einigen, wirklich wenigen Leuten, praktisch niemanden.
Ja, wobei es, glaube ich, eher damit zusammenhängt, dass natürlich, wie du schon sagtest, wenn man nicht das Wissen hat oder nicht die Expertise hat, dann A und B zu verbinden. Und also die Konsequenzen davon spüren die Leute ja schon. Stärker natürlich dann, je mehr man auf dem Land lebt, statt in den Metropolen, die ja noch vergleichsweise gut angebunden sind, aber auf dem Land merkt man das schon. Und dann merkt man es noch stärker, wenn man statt eine Privatperson oder angestellt ist, wenn man dann auch ein Unternehmer oder eine Unternehmerin ist und dann halt als Unternehmen das dann braucht und dann einfach dann da die Probleme dann konkret hat. Also das ist schon so etwas, was man schon merkt, aber das ist natürlich dann immer, wie du schon sagst, eine Frage der Expertise, ob man das dann wirklich erkennt, warum die eigene Situation jetzt so scheiße ist, was im Breitbandausbau oder das eben nicht erkennt.
Du merkst es halt erst dann, wenn du quasi von dem guten Zustand in den schlechten wechselst, aber nicht, wenn du schon immer im schlechten lebst. Weißt du, wie ich meine?
Ja, ich weiß schon, was du meinst, aber ganz konkret, ne? Also es gibt da wirklich Unternehmen in ländlichen Gegenden, die ein Problem haben, weil deren Internetanbindung zu langsam ist. Und da ist es nicht, dass du dann irgendwo, dass du das nicht wahrnimmst, sondern das nimmst du dann halt auch, das nimmst du ganz konkret wahr als Unternehmen.
Genau, aber deswegen ist ja auch die Unterentwicklung des ländlichen Raums so ein Riesenthema. Ja. Ich meine, die Unternehmen siedeln sich da ja gar nicht erst an. Genau. Aber wenn da nie ein Unternehmen war, dann komme ich auch gar nicht auf die Idee zu sagen, oh krass, hier ist die wirtschaftliche Situation so schlecht, wir brauchen dringend Breitband, sondern die wirtschaftliche Situation ist halt schlecht, die war schon immer schlecht, die wird immer schlecht sein. Ja? Wir alle neigen ja da dazu, dass ja was unglaublich Menschliches, den Status quo einfach ad infinitum in die Zukunft fortzuschreiben. Was ja erneut ein Problem der Klimakrise ist, weil aktuell ist keine Klimakrise, also wird auch in Zukunft keine sein. Haha, ja, das ist ja genau das gleiche Thema. Aktuell ist keine Inflation, also ist in Zukunft keine. Aktuell ist keine Wirtschaftskrise, aktuell haben wir keine Rentenkrise. Wir schreiben diese, ist ja völlig egal, ja, ich versuche gerade bewusst ideologische Grenzen quasi zu überschreiten. Ne? Wir schreiben die unproblematische Gegenwart gerne fort, sozusagen. Wir denken immer aus unserer eigenen Jetzt-Position, und du kriegst, glaube ich, die Leute nicht wirklich motiviert für die Idee eines von Möglichkeiten eines schnellen Internets, um wieder zu dem Beispiel zu kommen, wenn diese Möglichkeiten da sagst du den Leuten, dann könnt ihr das und das und das machen und die sagen, ja, aber das habe ich bisher nicht gebraucht, das brauche ich auch in Zukunft nicht. Und das ist halt etwas, das erlebe ich selber in meinem Umfeld. Menschen meiner Generation, ja, die in ihren Mit-30ern sind oder von mir aus auch Anfang 40 und die nicht in der Lage sind, die primitivsten Sachen am Rechner zu lösen. Ja, die können Grundfunktionen von Office nicht, die kriegen im Internet fast nichts geregelt, die können nicht die einfachste Fehlermeldung von Windows verstehen. Und das Problem...
Welchen Leuten verkehrst du denn?
Das ist unglaublich weit verbreitet. Und also einfach der Wissensstand ist wesentlich geringer, als man annimmt bei diesem Kram. Und weil das so ist, haben die meisten Leute auch überhaupt keine Idee, was sie verpassen sozusagen, weil dann immer gesagt wird auf der einen Seite hier, wir brauchen das eh nicht, ich habe es bisher nicht gebraucht, also ich habe also auch keinen Schmerz, weil ich ja gar nicht weiß, was ich verpassen könnte unter Umständen. Ja? Umgekehrt habe ich eine riesige Schwelle, weil selbst wenn mir diese Möglichkeiten gegeben werden, dann müsste ich die erlernen und mein Leben und mein Arbeiten ändern. Ja, geh mal in eine Firma und sag den Leuten, wir führen ein total cooles neues Tool ein. Da wirst du ja auf Begeisterung stoßen bei der Stammbelegschaft. Ja, so hier, wir machen jetzt nicht mehr A, wir machen ab jetzt B. Da schreit niemand Hurra. Selbst wenn B besser ist. Warum? Weil ich mich umgewöhnen muss. Ich merke das ja selber, wenn bei uns neue Sachen eingeführt werden. Ich habe auch erstmal keinen Bock. Ja, meine erste Reaktion ist so, boah, nee. Ja, das ist immer so, wenn neue Dinge kommen. Und wenn wir da wirklich von diesen, wenn wir da nicht mal von der Arbeit reden, wo ich quasi so diesen halben Zwang habe, ja, weil der Arbeitgeber halt sagt, du musst es jetzt machen, ja, sondern es geht hier um mein Privatding, da dann noch Zeit zu investieren, das ist eine Forderung quasi an die Leute. Die ist riesig. Und mir fällt wieder kein gescheites Wort ein, ja, die Volksbildung sozusagen über neue Entwicklungen, ob das jetzt Impfstoffe sind oder was auch immer gerade das Thema du jour ist, das ist unglaublich schwierig, weil halt nach einem 8-9-stündigen Arbeitstag Familie, kleine Kinder, ich meine, wir kennen das auch beide, da sind die Speicher einfach leer. Und dann auch noch mich hinsetzen und ein cooles neues Tool lernen oder sowas, das ist halt schon...
Ja. Wobei geradeaus gibt es auch so Themen, wo ich glaube auch eine andere Priorisierung auch bei Medien wie zum Beispiel der Tagesschau und so weiter, was halt noch eine Reichweite hat, würde auch noch mal was einiges bringen. Also zum Beispiel gerade was den Impfstoff angeht, ich habe mich da schon stark dafür interessiert und alles, aber ich glaube es war erst 2021 irgendwann, dass ich gelernt habe, warum überhaupt der Impfstoff so schnell da gewesen ist. Also auch diese neue Technologie, an der seit 20 Jahren geforscht wird und dass die eben eine Technologie ist, mit der man so schnell zum Impfstoff kommt, weil es einfach ein ganz anderer Ansatz ist als vorher. Und so etwas, das sind ja auch einfach Erklärungen, damit man nicht skeptisch ist, was ist denn das jetzt auf einmal? Oder beziehungsweise, dass man besser versteht, was das alles ist. Und ich glaube, das sind schon Sachen, die man nochmal anders verpacken kann. Aber ich wollte, was du so erzählt hast, noch so ein Hot Take von mir noch mit reinbringen, über den ich jetzt schon länger nachdenke und auch schon überlegt habe, wie ich das für mich in den Text gießen kann. Denn ich glaube, dass gerade Menschen, die im 20. Jahrhundert mit Massenmedien sozialisiert sind, also ganz konkret so die Boomer-Generation und so weiter, mit ganz klassischen Massenmedien, also der Tageszeitung und dem Nachrichten im Fernsehen und so weiter, dass denen auf eine gewisse Weise eine Welt von den Medien oder von den Journalistinnen vorgegaukelt wurde, gar nicht so absichtlich von den Redaktionen, sondern das hat sich einfach so ergeben, die eine Beständigkeit impliziert. Und das hat sich dann an ganz vielen Stellen, hat man in den letzten 20 Jahren immer wieder sehen können, dass Leute an ganz vielen Stellen davon ausgehen, dass wir eine Beständigkeit haben, wo wir keine haben. Also zum Beispiel, um mal wirklich alle bescheuerten deutschen Debatten abzudecken, ich erinnere an die Debatte zur Rechtschreibreform, ne, wo die FAZ völlig ausgerastet ist, dass da an der deutschen Sprache irgendwas, dass der Duden irgendwas anders schreibt oder vorschlägt. Ja. Wo dahinter steht, dieses Verständnis, dass eine Sprache etwas ist, was in Stein gemeißelt, unveränderbar ist und nicht etwas ist, das einer ständigen Veränderung unterworfen ist. Und so ist es an ganz vielen Stellen. Ne? An ganz vielen Stellen habe ich den Eindruck, dass also nicht nur Ältere, ich glaube auch in unserer Generation und so weiter, aber natürlich, ich glaube, je stärker ist das ausgeprägt, je mehr man dann auch wirklich so massenmedial einfach ja sozialisiert ist, dass man an ganz vielen Stellen sehr stark eine Beständigkeit annimmt, wo die gar nicht ist. Also zum Beispiel auch was zum Beispiel Gentrifizierung angeht, um jetzt mal so ein Thema zu reden, was auch unsere Generation betrifft, ist auch etwas, wo man viel zu stark davon ausgeht, dass eine Stadt sich nicht verändert, dass die auch oder ein Ort oder eine Region oder wie auch immer man es nennt, was, wie auch immer, ne, dass auch das lebt, das verändert sich und das muss man nicht als positiv oder negativ werden, aber so eine Veränderung findet einfach statt. Und das ist auch etwas, was wir jetzt natürlich jetzt nochmal sehr viel stärker aktuell durch die Pandemie sehen, durch die Klimakrise sehen, durch Digitalisierung, Internet und so weiter. Das sind natürlich alles nochmal sehr viel extremere Beispiele, wo sich Sachen so verändern. Aber das ist nichtsdestoweniger, es ist trotzdem etwas, was sowieso in der Gesellschaft stattfindet. Also ganz viele Dinge sind einfach per se in Bewegung, auch wenn sie zum Teil so langsam stattfinden, dass man es gar nicht zwingend wahrnimmt, wenn man sich da nicht, also wenn es da keinen Anlass gibt dafür, sage ich mal.
Ja, ich meine, die Politik läuft Änderungen üblicherweise hinterher. Also es ist sehr selten, dass Politik und konservative Politik sowieso, aber selbst die Politik von den eher progressiveren Parteien vollzieht üblicherweise eher gesellschaftliche Wechsel nach, als dass sie denen vorangeht. Das ist auch in der Natur der Demokratie letzten Endes. Ja, wir kriegen demokratische Mehrheiten halt erst dann, wenn der Wandel effektiv schon da ist. Ja, eines der besten Beispiele dafür ist jetzt zum Beispiel die Homo-Ehe in den USA, wo Barack Obama 2008 im Wahlkampf noch ganz klar gesagt hat, nein, wir machen keine Homo-Ehe und dann aber innerhalb von 3 oder 4 Jahren sich das gesellschaftliche Klima so geändert hat, dass als dann 2012 das Verfassungsgericht-Urteil kam, dann wurde das Weiße Haus in der Regenbogenfarbe Flagge angestrahlt, als wären sie schon immer dafür gewesen. Ja. Weil man da halt quasi einfach in dem sicheren Bewusstsein, ohne eine demokratische Mehrheit oder eine Mehrheit in der Bevölkerung da nichts machen zu können quasi, da rennst du gegen unglaubliche Wände. Und das ist diese Machbarkeitsproblematik, die wir in der Politik haben, um quasi zu diesem Großkomplex zurückzukehren. Und ich denke, das ist das, was so Leute wie dich und mich so wahnsinnig macht bei Internet, beim Thema Klima, weil wir einfach das Bewusstsein und den Handlungsdruck aus der Gesellschaft noch nicht haben, sondern ganz im Gegenteil, immer dann, wenn da die Politik pusht, gibt es einen unglaublichen Gegendruck. Weil dieser Handlungsdruck noch nicht da ist. Also wäre dieser Handlungsdruck da, was wir dann hätten, wäre quasi eine Notwendigkeit, für die Politik zu handeln und dann wären da auch keine Hindernisse mehr im Weg. Also wenn jetzt, was weiß ich, 70% der Leute sagen wirklich ernsthaft Klima als erste Kategorie, als erste Priorität vor allem anderen hätten, was zwar in Umfragen der Fall ist, aber einfach nicht in der Realität, dann würde die Politik darauf reagieren. Weil dann würde das alle anderen Hindernisse aus dem Weg schieben, quasi per Definition. Das ist aber nicht der Fall. Das heißt, jeder Fortschritt, der da jetzt bisher erkämpft werden soll, wird gegen massive Widerstände erzwungen, die in der Prioritätenreihenfolge mindestens gleichberechtigt sind, wenn nicht sogar höher stehen. Ja, und dann haben wir solche Diskussionen wie, ja, wir könnten schon Windräder aufstellen, aber die sehen halt schon irgendwie doof aus. Ja, oder wir haben so eine Diskussion wie, sollen wir Solarpaneele überall auf die Dächer schrauben? Ja, aber das kostet ja schon Geld. Ja, und wenn die Priorität entsprechend wäre, dann würde quasi überall an diesen Stellen, dann würde das flutschen quasi. Es flutscht aber nicht, weil diese Widerstände da sind. Und damit haben wir automatisch Grenzen des Machbaren. Wo die genau verlaufen, das weiß man immer nicht, bevor man es probiert hat. Deswegen gibt es ja auch immer diese Versuchsballons, ja, wo einzelne PolitikerInnen aus der zweiten oder dritten Garnitur dann irgendwelche vergleichsweise weitgehenden Vorschläge machen und dann ticken alle aus und dann sagt die Parteiführung, nein, der spricht nur für sich und wir hätten das nie vorgeschlagen. Ja. Auch das gehört ja zu diesen Taschenspielertricks, wo man einfach mal ausprobiert, wie weit kann man gehen. Und wenn es keinen Aufschrei gibt, dann weiß man, oh, da bestehen Spielräume. Ja, das ist ja gewissermaßen die Mechanik, die da abläuft. Und ich werde dann teilweise einfach von der Kraft der existierenden Realität, egal wie unbefriedigend die sein mag, einfach ausgebremst in dem, was ich tun kann. Ne, das betrifft dann meine Reaktion, Stichwort Stimulus, also die Nachfragepolitik, um die Wirtschaftskrise auszugleichen, wo man unter denen, die diese Politik fahren, das Bewusstsein da ist, das müsste höher sein, das müsste mehr sein, als man aktuell investiert, aber mehr ist nicht drin, obwohl wir mehr bräuchten. Einfach weil an einem bestimmten Punkt der Gegendruck zu hoch wird. Und das ist bei jedem Thema so. Das Gleiche passiert ja im Endeffekt den Leuten von rechts auch, wenn die bei Themen überziehen und überdrehen. Und da nehmen wir es halt dann nicht ganz so krass wahr. Da ist es dann quasi einfach nur ein, oh, sie haben zur Vernunft gefunden. Ja, während wenn das aus unserer Warte ist, ist es dann immer so ein, die stellen sich dem notwendigen Fortschritt in den Weg. Aber die Mechanik ist ja immer dieselbe. Die Frage ist halt immer nur, wo verlaufen diese Grenzen und können geschickte PolitikerInnen sie ausdehnen, um notwendige Maßnahmen durchzuführen? Klammer auf, wenn wir uns denn einig sind, was notwendig ist, Klammer zu.
Ja, ich würde das gar nicht so, also da legst du, glaube ich, gerade bei dem Klimathema ein zu starkes Gewicht, habe ich den Eindruck, auf die Bevölkerung, weil da ist die Bevölkerung schon sehr viel weiter als das, was von der Regierung gemacht wird zum Teil, was auch damit dann zusammenhängt, dass natürlich die Interessensgruppen unterschiedlich stark sind und unterschiedlich stark auch strukturiert auf die Regierung oder auf die Politik selbst einwirken können, also ganz konkret Lobbyismus, ne? Und dann hast du dann halt hier bestehende Industrien wie den Kohleabbau, die dann entsprechend dann auch nochmal von lokal angefangen, dann Druck aufbauen hin zur Bundesebene und so weiter. Ne? Alles, was da ist, wird ja sowieso immer ein bisschen stärker geschützt als das, was eben noch nicht da ist. Und dann hast du schon, und ich meine, wir haben hierzulande ja schon mal eine sehr starke, weil sehr stark subventioniert, eine sehr starke Industrie gehabt, was erneuerbare Energien angeht. Und dann haben die konservativen Regierungen das alles wieder abgebaut und wieder zurückgefahren. Und das sind ja dann auch wieder das ist ja auch wieder etwas, was nicht viele wissen, dass da in diesem Bereich wieder mehr Arbeitsplätze verschwunden sind, als im Kohleabbau überhaupt noch da sind. Ne? Also wenn man immer mit den Arbeitsplätzen-Themen kommt. Ich glaube schon, ich glaube sehr, dass das sehr viel stärker dann auch von der Industrie her getrieben ist. Also von ganz konkret von Lobby-Seite und dass das nicht so stark ist von der wie die Position in der Bevölkerung ist. Also klar, wenn man nicht sich selbst dann irgendwie die 2 Jahresurlaube und das Zweitauto und so etwas, da will man nicht rangehen und so etwas, aber wie du schon sagst, in den Umfragen ist das schon ein Thema, das da drin ist. Und einfach ein Thema, wo einfach auf der Seite der Regulierung von Unternehmen einfach sehr viel mehr passieren könnte, aber da eben von der Seite, von der Industrieseite dann entsprechend dann der Widerstand dann auch da ist. Aber das ist halt die Frage, ne? Das macht man. Wir hatten, weil du das jetzt immer angesprochen hast, wir hatten im Vorfeld, also im Vorgespräch hatten wir ja kurz drüber gesprochen, also über die Themen, die wir reden wollten, und da hatte ich ja auch noch mit in den Raum geworfen, dass wir hatten ja in der, was ist das, glaube ich, die 10 war das mit Jonas Scheible, ne? Ja, genau. Da hatten wir ja auch ein bisschen zu dritt gegrübelt, warum die Regierung sich so verhält, wie sie sich verhält in der Pandemie und was die Gründe sind, weil sie ganz viele Sachen nicht macht, die man eigentlich als objektiv offensichtlich sehen würde und Dinge, die einfach auch zum Teil auch einfach schlicht finanzierbar sind, Stichwort Luftfilter in der Schule und so weiter, die auch einfach in meinen Augen zumindest ein No-Brainer sind und solche Dinge. Und jetzt bin ich noch sehr gespannt, auch wenn ich schon ein bisschen ernüchtert bin. Aber jetzt sehen wir ja mit der neuen Regierung, können wir jetzt, glaube ich, dann auch gerade auch, wie sie mit der Pandemie jetzt noch weiter umgeht, können wir dann, glaube ich, auch ein bisschen sehen, wie viel davon ist personell und wie viel ist strukturell und wie viel ist davon, was du ja schon sagtest, ne? Was sind die Grenzen des Machbaren von bei der Politik?
Also ich habe keine Erwartung, dass sich die Pandemiepolitik ändert. Da sehe ich null Dinge passieren. Also der Trend geht ja relativ klar dahin, im Endeffekt die Maßnahmen zurückzufahren und quasi die Pandemie ist letzten Endes für beendet zu erklären. Ich habe ehrlich gesagt nicht mehr die Fähigkeit, darüber zu entscheiden, ob das sinnvoll ist oder nicht. Ich bin letztlich auch irgendwie past the point of caring. was kommt, kommt jetzt sozusagen. Und ich glaube, auch hier inzwischen hast du viel zu wenig Leute, die noch bereit sind einzutreten für eine grundlegend andere Politik, die da den Druck da dahinter aufbauen würden, während der Druck für die Öffnung unvermindert stark ist und sogar zunimmt. Also die Dynamik, die ist relativ offenkundig in meinen Augen. Ich würde nochmal den Sprung zurück machen zum Lobbyismus, weil das eben auch auf diese strukturellen Gegebenheiten anspringt. Ja, der spielt definitiv eine wichtige Rolle. Und gerade das Beispiel, das du bringst, also dieses Abwürgen der Energiewende nach 2005 und ganz besonders ab 2009, das hat wirklich Milliarden gekostet. Und die Langzeitfolgen dieser Fehlentscheidung, das kostet uns allein in monetären Begriffen von dem ganzen Schaden für quasi Mensch und Umwelt und Klima überhaupt nicht zu sprechen, sondern wirklich einfach nur, was es die deutsche Volkswirtschaft kostet.
Wirtschaftsstandort, ne? Das ist ein absolutes Desaster.
Ja, absolut. Also das ist eine der, das muss wirklich in den Top 5 der schlechtesten wirtschaftspolitischen Entscheidungen der bundesrepublikanischen Geschichte gelten, glaube ich.
Absolut.
Ich weiß, dass es da Leute gibt, die sehr emphatisch anderer Meinung sind. Wir haben da bei uns im Blog permanent heiße Debatten drüber, dass quasi die ursprüngliche Energiewende ein Fehler gewesen wäre. Ich bin da emphatisch anderer Meinung, aber ich möchte nur den Shoutout hier machen. Es gibt auch andere Überzeugungen zu dem Thema, aber ich glaube, wir beide sind uns da einig. Das ist ein episches Desaster. Und glaube ich mit noch viel mehr als 2015, das bleibende Erbe der Merkel-Ära ist dieses absolute Herunterwirtschaften Deutschlands im Infrastrukturbereich, sowohl was Energie als auch was Internet, was Straßen und so weiter anbelangt, Verkehr, alles. Also diese 16 Jahre Totalstillstand, die werden uns noch lange begleiten. Und die Kosten, die wahren Kosten davon, die werden erst in den nächsten 10 Jahren wirklich sichtbar werden. Aber ich habe noch einen zweiten Punkt, den ich machen möchte zu dem, was du vorher gesagt hast, nämlich die Bevölkerung ist schon viel weiter, hast du gesagt. Das höre ich häufig. Und ich möchte da ein bisschen kaltes Wasser drüber gießen. Ich glaube nämlich, das täuscht. Diese Umfragen zu bestimmten Themen neigen da dazu, sehr große Zustimmungsraten zu produzieren. Also zum Beispiel, findest du Klimaschutz wichtig? Da kriege ich locker 70% zusammen. Oder bist du für den Mindestlohn? Bist du für den Afghanistan-Abzug? Bist du für, um die andere Seite des politischen Spektrums aufzumachen, bist du für niedrigere Steuern? Bist du für weniger Regulierung und hast du nicht gesehen? Ne? Da kriegt man bei diesen, das nennt sich zumindest im Englischen, das ist der Issue Poll, also quasi die Umfrage nach bestimmten Themen, und die sind notorisch nutzlos. Weil das Problem ist, dass im Vakuum gefragt, bin ich immer sehr leicht für irgendwelche Dinge. Die relevanten Punkte sind immer die, wenn es konkret wird. Und das Problem ist eben, sobald es konkret wird, schmelzen diese Mehrheiten wie Schnee in der Sonne. Das ist in dem Moment, wo ich frage, wenn wir den Mindestlohn einführen und dafür werden die Brötchen 10 Cent teurer, bist du dann immer noch für den Mindestlohn? Da werde ich meine Mehrheit schon gar nicht mehr so hoch haben. Und genauso bist du immer noch volle Priorität fürs Klima, wenn wir ein Windrad einen halben Kilometer von deinem Haus entfernt stationieren und du verpflichtet wirst, gesetzlich Solarpaneele auf dein Dach zu machen. Dann ist die Begeisterung für Klimaschutz. Das
ist ein Begriff dafür, not in my backyard.
Genau, Nimbyism. Und in dem Moment schmilzen diese Mehrheiten sofort zusammen. Und das Problem ist halt, Politik ist konkret. Ja? Sobald irgendetwas in die politische Debatte eingebracht wird, da sieht man dann sehr schnell, wo dann tatsächlich die entsprechenden Machbarkeitsgrenzen liegen. Weil ich kann immer im Vakuum sagen, ich bin für mehr erneuerbare Energiequellen. Das klingt total geil. Niemand ist gegen mehr erneuerbare Energiequellen. Aber alle sind gegen irgendwelche spezifischen Ausformungen. Weil wenn ich ein Ziel habe, wie zum Beispiel, wir brauchen mehr Erneuerbare, dann gibt es zig verschiedene Wege, dieses Ziel zu erreichen. Und jeder dieser Wege wird seine Leute haben, die da dagegen ankämpfen. Hier Stichwort Lobbyismus auf der einen Seite. Ja, das ist quasi eine Kraft, die dagegen wirkt. Und die zweite ist dann sowas wie der Nimbyismus. Not in my backyard. Klar, finde ich generell schon voll gut, aber bitte nicht bei mir. Das ist ja auch sowas, was wir mit der Atomenergie haben. Ja, wo kommt das Endlager hin? Mir egal, aber nicht hier. Ja, das ist ja hier auch das Dauerthema. Und das Gleiche haben wir bei allem. Und diese Widerstände, die machen sich eben sofort bemerkbar, sobald irgendjemand einen konkreteren Vorschlag entwirft, hast du immer Leute, die dagegen sind und die Unterstützer sind nirgendwo mehr sichtbar. Oder denk ans Einwanderungsrecht. Ja, in der Theorie sind alle immer für ein modernes Einwanderungsrecht mit so einem Punktesystem, wo dann nur Fachkräfte einwandern dürfen und so weiter. Aber wehe, diese Fachkräfte könnten deinen Arbeitsplatz nehmen. Dann hört diese Begeisterung schon sehr schnell auf. Und sobald es quasi an die konkrete Ausgestaltung geht, das ist der Moment, in dem das gesamte politische System auf die Vollbremse tritt. Immer. Und das ist ein gigantisches Problem und deswegen habe ich praktisch aufgehört, diesen Umfragen irgendwelche Bedeutung zu messen, weil die im Vakuum einfach nutzlos sind. Die werden dann sehr gerne benutzt als Argumentationsweise, da schau her, die Mehrheit ist für mein Thema, aber ich finde Mehrheiten für jedes Thema. Ich meine, in Deutschland, ich kriege eine Mehrheit für die Wiedereinführung der Todesstrafe. Die Mehrheiten sind leider Gottes oder glücklicherweise, je nachdem, von welchem Thema man da dann immer ausgeht, eher irrelevant. Die Frage ist, was kann ich konkret im politischen Prozess erreichen? Und die Faustregel hier ist weniger, als ich dachte und hoffte.
und da kommen wir ja dann wieder da zurück, ne? wie das in Kontext gesetzt wird, so Opportunitätskosten gerade bei den Erneuerbaren und auch das Framing und gerade was du sagst, bei so Arbeitsplätzen. Also wir haben jetzt dieses Jahr ist das erste Jahr, wo 300.000 Leute mehr in den Ruhestand gehen, als in den Arbeitsmarkt reingehen. Also ich glaube, da muss man sich auf absehbare Zeit an ganz vielen Stellen keine Sorgen machen, dass da irgendwelche Leute einem den Arbeitsplatz wegnehmen, die hier ins Land geholt werden. Es ist eher andersrum, dass wenn wir nicht bald zügig Leute reinwurmen, dann haben wir unsere von den Deutschen hochgefürchtete Inflation und so weiter dann hier. Aber gut.
Aber nur weil was nötig ist, muss man es noch lange nicht machen. Also das sollten wir mittlerweile wissen.
Ja, gut. Ich würde sagen, da haben wir heute wieder einen unserer berüchtigten Rundumschläge gemacht und ganz viele Themen gestreift und ich hoffe ein bisschen an der einen oder anderen Stelle ein bisschen Licht reingebracht ins politische Dunkel.
Sehe ich doch genauso. Wir waren wieder richtig gut. Lass uns auf die Schulter klopfen.
Auf jeden Fall. Und dann würde ich sagen, dann hören wir uns demnächst wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Bewertet uns gerne auf iTunes oder folgt uns auf Spotify. Ich habe mal gehört, dass selbst wenn man einen richtigen Podcast-Client benutzt und Spotify gar nicht zum Hören benutzt, kann man das trotzdem mal da folgen, weil dann bringt uns das wieder an anderer Stelle weiter eher in die Empfehlungen bei anderen Leuten rein. Also jeder Klick, jeder kleiner Fingertap hilft uns, dass wir mit diesem kleinen Podcast irgendwann die Weltherrschaft übernehmen können und dann mal richtig zeigen, wie Politik geht.
Genau, auch wenn ihr nicht über Apple Podcasts irgendwas hört, die Bewertungen bei Apple Podcasts sind aus irgendeinem Grund genau. Für die ganzen Algorithmen super wichtig.
Ich als uralter Opa habe noch iTunes gesagt, aber du hast vollkommen recht, wir meinen natürlich Apple Podcasts, genau, ja, da bewerten.
Genau. Also haut uns raus, empfehlt uns weiter und zwingt uns euren Bekannten und Verwandten auf. Dann bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder nach der Winterpause und bleibt alle gesund.
Ciao.